Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Liebe Hörer und Hörerinnen, ich darf Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Was Mann bewegt, der katholischen Männerbewegung begrüßen. Mein Name ist Johannes Ebner und ich bin Referent der katholischen Männerbewegung. Heute befinde ich mich im Kurhaus im Mühlviertel in Bad Kreuzen und spreche mit dem Geschäftsführer des Hauses und dem Räucherexperten Friedrich Keindelsdorfer. Hallo Friedrich.
Hallo, grüß dich.
Lieber Friedrich, du bist Geschäftsführer hier im Kurhaus und Experte im Räuchern nach traditioneller Medizin. Ich würde mich freuen, wenn du selbst noch ein paar Worte zu deiner Person ergänzen könntest.
Ja, ergänzen möchte ich gleich einmal nicht nur nach der traditionellen Medizin, sondern nach der traditionellen europäischen Medizin. Das ist mir ganz sehr wichtig, diese Unterscheidung. Zu meiner Person selbst, ja, wie gesagt, ich bin Geschäftsführer hier in Bad Kreuzen. Vor allem ist der Schwerpunkt, aber es gehört auch das Kurhaus in Bad Mühlacken dazu. Und es ist eine wunderschöne Aufgabe, aber das Wort Geschäftsführer sagt es schon. Es ist natürlich eine eher kopflastige Tätigkeit. Natürlich, der Umgang mit den Gästen erfreut auch einen das Herz, aber aus Gegenpol oder vielleicht aus Ausgleich habe ich mir das Thema des Räuchern angenommen und ja, es war von Haus aus nicht mein Thema. Es war immer nur ein Thema so in die Richtung, das hat mein Großvater schon gemacht, mein Vater gemacht. Diese Erinnerungen sind in einem. Wenn man dann wieder so gewisse Düfte wie Weihrauch riecht, dann erinnert man sich an Weihnachten. Aber grundsätzlich war es für mich so eine Bewegung in mir, dass ich sage, okay, ich brauche ein bisschen einen Ausgleich zu diesen ganzen kopflastigen Tätigkeit. Meine Aufgaben sind nicht nur so jetzt einmal im Bereich, dass ich sage, jetzt hier im Kurhaus bin ich tätig als Geschäftsführer. Ich habe auch eine Zusatzaufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender für den Donau Tourismus Oberösterreich. Hier ist uns gelungen, auch an der Donau entlang einen Tourismusverband zu gründen mit über 39 Gemeinden. Und hier bin ich natürlich auch gefordert, aber auch, wie gesagt, eher etwas Kopflastiges. Und wir steigen in dieses Thema ein, sage ich jetzt mal, in das Räuchern. Aber vielleicht vorher noch, traditionelle europäische Medizin ist sicher ein sehr spannendes Thema für alle Hörer und Hörerinnen. Warum nicht traditionelle chinesische Medizin, was ja mehr bekannt ist wie die europäische Medizin. Und das war für uns, auch für die Marienschwestern vor allem, vor 10 Jahren so eine Entscheidung, in welche Richtung bewegen wir uns, also medizinisch. Das Kneipen, so wie es früher geheißen hat, das Kneipp-Traditionshaus Bad Kreuzen, das Kurhaus, diese Kneipp-Tradition feiert ja nächstes Jahr 200 Jahre. Aber in den Köpfen ist es eher etwas Altvaterisches. Man stellt sich den Pfarrer Kneipp vor mit kaltem Wasser. Und dadurch wurden natürlich die Gäste, so wie es nicht mehr, sondern eher abgeschreckt. Und die Marienschwestern haben sich dann entschieden, in einem langen Prozess in Richtung traditionelle europäische Medizin zu gehen. Das war am Anfang ein schwieriger Weg, weil natürlich unsere Ärzte sehr schulmedizinisch geprägt sind und auch ausgebildet sind. Und diese Tradition der alten Medizin in Europa ist verloren gegangen. Also wir haben in der Form keine Ärzte mehr in der Ausbildung und sie haben das auch nicht in der Ausbildung. Und deshalb mussten wir von null beginnen, diese Nachforschungen in Österreich zu machen. Und wir hatten das Glück, dass wir dann doch sehr gute fachliche Kompetenz in Deutschland gefunden haben. Da gibt es Heilpraktiker und auch Ärzte, die was nach der transeuropäischen Medizin arbeiten. Und auch in der Schweiz gibt es hier noch sehr gute Fachkräfte in der Richtung. Und die haben uns geholt, wir haben uns das genau angeschaut und haben dann spezifisch für unsere Häuser der Marienschwestern dann herausgefiltert, ja, das ist es, da wollen wir uns weiterentwickeln und haben dann für uns vor allem, sage ich jetzt einmal, diese Humoralpathologie, das ist der Grundkern dieser traditionellen europäischen Medizin, die ist schon fast 5000 Jahre alt, die haben uns zu eigen gemacht und haben das dann für unsere Gäste dementsprechend modifiziert, wenn man das Wort so verwenden darf. Und das war sehr, sehr spannend, dann zu sehen, was daraus entstanden ist und auch mit was für einer Begeisterung vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Ärzte das mittragen. Man kann sich das so vorstellen, da passiert etwas Neues. Mitarbeiterinnen und Ärzte sind neugierig geworden und jeder für sich selber, denke ich mir, kann aus dieser Medizin, aus dieser europäischen Medizin profitieren. Warum? Ganz einfach, wir haben das heruntergebrochen auf die vier Charakterien. Das heißt also, in uns sind ja nach der traditionellen europäischen Medizin, haben wir dieses Cholerische in uns, diesen Choleriker. Wir haben den Sanguiniker, dieses spielerische, leichte, ja. Dann haben wir den Phlegmatiker, das ist ja das eher ein bisschen gemütlichere, träge. Und dann haben wir natürlich nachher dann den Melancholiker, das Melancholische, vor allem jetzt im Herbst, wenn die Nächte länger werden, merkt man so ein bisschen an die Melancholie zu kommen. Oder man spricht auch von Altersmelancholie. Und ich denke mal, diese vier Charakterien kennt ja jeder im Stillen, weiß er vielleicht, wo er genau hingehört. Und auf dieser Basis haben wir das dann aufgebaut, die Medizin, sind sehr erfolgreich damit unterwegs. Und wir freuen uns immer wieder, dass wir auch Anfragen haben aus anderen Betrieben, die was umsetzen möchten. Und die letzte Anfrage war aus der Schweiz, die eigentlich ja in der Komplementärmedizin sehr weit fortgeschritten sind und haben uns besucht. Und das Highlight der letzten zwei Jahre ist, es kommen jedes Jahr Studenten und Studentinnen aus Amerika, meistens um die 25 bis 28 Studenten, die hier ein paar Tage Praxis machen bei uns.
Ja, danke für diesen ersten weiten, würde jetzt sagen, Rundumschlag zur traditionellen europäischen Medizin. Das war jetzt schon sehr informativ. Ich möchte ein bisschen mehr fokussieren jetzt und auf das Thema Räuchern eingehen, rund um die Weihnachtszeit und um den Jahreswechsel. Du hast vorher schon erwähnt, du kennst das Räuchern vom Großvater und der Weihrauchsduft, der dir gut in Erinnerung ist. Erzähl mal kurz, wie du selber zum Räuchern gekommen bist. Was ist da die Geschichte dazu? Und wurde dieser Brauch in deiner Familie schon immer so gepflegt?
Ja, wie vorhin angesprochen, das Räuchern kenne ich vor allem von meinem Großvater, von meinem Vater, zur Weihnachtszeit. Ich denke mal, das kennen sehr viele noch aus dieser Tradition heraus, dieses Räuchern. Und für mich war das so als Kind immer ein tolles Erlebnis. Ich denke mal auch an diese Düfte, die prägen ja einen ein, das wissen wir aus der Medizin her, dass wir gewisse Düfte ja nie vergessen, Düfte sind, die uns besonders begeistern oder auch Düfte, die was wir nicht riechen können. Also es gibt ja Düfte, wo man gleich sagt, mag ich nicht. Und es war dann immer wieder beim Gottesdienst, wenn Weihrauch geräuchert wurde, wo ich so auch ein bisschen also in diese Vergangenheit gegangen bin. Ganz interessant war es nachher dann, wie ich dann vor ca. 8 Jahren in der Themenakademie, also in der Akademie für Traditionelle Europäische Medizin, war das kurz angeschnitten, dieses Thema. Aber nur ganz kurz, so in die Richtung, es gibt da Möglichkeiten, durch Räuchern Heilprozesse zu verstärken. Es gibt da spezielle Kräuter, die was man dann einsetzt. Und das war bei mir nachher dann irgendwie zu wenig. Und dann habe ich nachgeforscht, was das Riechen, das Organ eigentlich, die Nase und so weiter, was da der Hintergrund ist. Und wenn man solche Nachforschungen angeht, was macht man? Man geht zum Computer und googelt einmal Riechen und dann haben wir gedacht, okay, Sehen nehme ich auch gleich. Also ein bisschen Gegenpol und dann gebe ich ein Sehen und siehe da, bei Sehen ist das, weiß nicht, tausendfache rausgekommen wie bei Riechen. Und dann haben wir gedacht, das kann es nicht sein, ich bin sowieso so ein sehr empfindlicher Mensch, was Düfte betrifft. Und da haben wir gedacht, der Sache muss ich nachgehen. Und habe dann mit einem HNO-Spezialisten gesprochen. Da sage ich, wie ist das eigentlich mit diesen Sinnesorganen, was das Riechen betrifft? Und dann hat er gesagt, ja, er merkt schon auch, und das war so für ihn ein Weg im Studium, dass da das ein bisschen, wie es in die Richtung geht, vernachlässigt wird. Und dann habe ich mich auf das Thema draufgesetzt und habe dann gewusst, okay, das ist mein Thema, jetzt gehen wir es an, jetzt schauen wir, wie die Düfte wirken, wie das Ganze funktioniert medizinisch und auch das Brauchtum dahinter ist mir ganz wichtig gewesen.
Brauchtum ist ein gutes Stichwort. Aus einem deiner Bücher weiß ich, dass du dich auch mit der Geschichte des Räucherns vor allem in Europa sehr beschäftigt hast. Kannst du den Hörern und Hörerinnen dazu etwas mehr erzählen und wo ist der Ursprung des Räucherns zu finden?
Also der Ursprung ist schwierig festzustellen, weil ich glaube, dass schon in der Steinzeit die Menschen, ich sage jetzt einmal, ein typisches Beispiel ist, den Wacholder hat es damals schon gegeben. Und ich denke mir, wenn man dort in der Höhle Lagerfeuer gemacht hat, vielleicht um auch Fleisch zu braten, zu räuchern, um sich zu erwärmen am Feuer, der eine oder andere Wacholderstrauch, also Zweig mit Beeren drauf, dort ins Feuer gefallen sind, wie wir schon gemerkt haben, hoppala, wie das gut riecht, wie mich das frei macht auch, wie vielleicht schlechte Düfte nachher dann auch verfliegen. Also ich denke mal, das wird schon sehr, sehr in dieser Zeit auch schon gewirkt haben. Tatsächlich schriftlich, sage ich jetzt mal, Aufzeichnungen findet man sehr stark nachher dann im ägyptischen Raum, also persischen Raum auch. Die Ägypter waren ja die, die ja Weihrauch praktisch hochstilisiert haben in der Wertigkeit zu Gold. Der Weihrauch war da zum Beispiel schon eine Grabbeigabe und man kann ja nur dann Körper einbalsamieren, wenn man auch Weihrauch dazu verwendet. Also da hat man es verwendet. Und was auch sehr faszinierend ist, man hat damals schon medizinisch Weihrauch eingesetzt. Also medizinisch Weihrauch eingesetzt insofern, dass man bei Entzündungen zum Beispiel Weihrauch geräuchert hat oder sogar Weihrauch eingenommen hat. Und in dieser Folge ist auch diese Weihrauchstraße praktisch von asiatischen Raum rüber gekommen und hat dort nachher dann diesen, und das waren natürlich anstrengende Reisen, dementsprechend teuer ist dieser Weihrauch gewesen. Und hat man das, wie man gesagt hat, also mit Gold aufgewogen. Also es wird es nicht gewesen sein, aber es war ein sehr wertvolles, teures Produkt, wenn man es so bezeichnen kann. In weiterer Folge nachher dann die Römer. Die Römer haben das so weit hochstilisiert, dass ja, es hat dort Kaiser gegeben, die Statuen, also die kleinen Statuen, die was in jedem Haushalt waren, mussten ja mit Weihrauch angeräuchert werden, weil diese göttliche Verbindung praktisch hergestellt werden musste mit dem Kaiser. Aber natürlich dann sehr interessant wird es nachher dann auch in der christlichen Zeit. Die Christen haben schon immer den Weihrauch verwendet. Wir kennen es vor allem jetzt in Richtung Weihnachten ja, diese drei Gaben. Diese drei Gaben waren ja Weihrauch, Myrrhe und Gold, in gleichem Verhältnis praktisch. Und was auch faszinierend ist, dass genau in ganz alten Aufzeichnungen drei Gefäße waren und ein Gefäß davon hat Flüssigkeit beinhaltet. Die Flüssigkeit ist mir draufgekommen, war vornehmlich die Myrrhe. Die Myrrhe ist nicht in Form eines Harzes übergeben worden, so wie der Weihrauch, sondern im Myrrheöl. Denn Myrrheöl war eines der wichtigsten Medizinen, was früher gegeben hat. Das heißt, wenn ich geschwächt war, wenn ich Entzündungen gehabt habe, dann hat man den Körper mit Myrrheöl übergossen und den Körper nachher dann für längere Zeit behandelt, massiert. Also das war so da zum Beispiel schon, vielleicht, wir kommen nachher dann nicht zum Thema Räuchern, weil gerade beim Weihrauch kann man da sehr viel falsch machen, aber auf das Thema kommen wir eh noch. Und dann im Mittelalter, da ist vor allem dieses rituale Räuchern, von den Kelten teilweise übernommen worden, zu diesen Jahreszeiten. Zu den Hochfesten ist ja schon immer geräuchert worden auch im Christentum. Und es muss sich so vorstellen, im Mittelalter hat es auch in den Kirchen ja keine Bänke gegeben. Die Menschen sind in der Kirche gestanden, sind auch gesessen, haben ihre Decke mitgehabt und haben da Bewegungen gemacht, also Gebete. Also so wie heutzutage, dass man sich in die Bank sitzt und ab und zu mal aufsteht und kurz niederkniet, das war früher ein ganz anderes Ritual, das Beten. Und man kann sich vorstellen, wenn da sehr, sehr viele Menschen auf engen Raum und die haben sich bewegt, da waren halt teilweise halt die Gerüche, die Hygiene war noch nicht so fortgeschritten, dann hat man natürlich dementsprechend Weihrauch nicht nur zu den Hochfesten verwendet, sondern man hat Weihrauch ganz praktisch auch zur Desinfektion verwendet. Weihrauch war dort immer ein Thema, aber es hat Weihrauch nicht immer gegeben. Also Weihrauch war nach wie vor auch im Mittelalter ein sehr teures Harz. Man hat halt dann einfach Tannen- oder Fichtenharz zum Beispiel auch genommen, als gleichwertigen Ersatz dafür. Und dann von der Geschichte weiter ist in dieser Zeit, im Mittelalter, hat man dann schon auch diese Räucherungen jetzt nicht nur im Brauchtum verwendet, sondern immer wieder im medizinischen Bereich. Also medizinisch gesehen hat man Räuchern immer zur Desinfektion verwendet. Man hat Räuchern bei Unwohlsein, bei Depressionen, bei Schlafstörungen, also bei verschiedensten Krankheiten eingesetzt. Und in der heutigen Zeit, man hat dann vor allem gemerkt, so dieser Bruch war dann in der Neuzeit, so in den 80er Jahren, wo das immer weniger geworden ist, wo natürlich die Aromatherapie, muss man dazu sagen, diese Öle auch wieder leistbar sind und hat sich dann mehr oder weniger auf gute Gerüche, wo man auch nichts dagegen sagen kann, dann auf dieses Thema noch dann mehr fokussiert.
Wir befinden uns gerade so in der Zeit um Weihnachten, um Neujahr herum und im österreichischen Brauchtum oder gerade auch im oberösterreichischen Brauchtum sind da die Rauhnächte ja sehr relevant, also die Thomasnacht, die Nacht um die Weihnacht, die Silvesternacht und die Nacht auf den Dreikönigstag. Das Brauchtum der Rauhnächte ist sehr fest verankert. Mich würde interessieren, was hat es damit auf sich? Sind die Rauhnächte nicht eigentlich 12 Nächte?
Ja, grundsätzlich ja. Ist immer, es ist eine Frage der Perspektive. Sieht man sie eher vom keltischen oder vom christlichen Glauben her? Ich bin da jetzt nicht so eingeschränkt. Das heißt also, ich würde das auch nicht so abstrakt sehen. Was mir schon wichtig ist, ist einfach dieser 20. 21. Warum? Weil natürlich dieser Zeitpunkt ist, wo sich die Konstellation wieder verändert von Tag und Nacht. Und das war schon immer für uns Thema, jetzt nicht nur aus dieser keltischen Sicht oder aus der christlichen Sicht, weil einfach, wenn das Licht mehr wird, und wir wissen, das Licht hat eine Bedeutung, das kleinste Licht im großen Dunkeln leuchtet. Und so sehe ich ein bisschen auch so diesen unseren Glauben, unseres Christentums. Das heißt, das kleinste Licht in der größten Dunkelheit kann was bewirken. Und so sehe ich ein bisschen auch so diesen Übergang. Und das ist halt ein Übergang, wo man schon von 20. auf 21. Sehr viel, sage ich jetzt einmal, mit Sonnenpflanzen machen kann. Und gerade im Räuchern. Und das ja auch ein bisschen so dieser Hoffnungsträger ist, dass etwas besser wird. Und von daher bin ich schon so, dass ich sage, okay, das ist so dieser Start für mich, wo es so intensiver geräuchert werden sollte oder man kann intensiver räuchern. Da gibt es auch verschiedenste Rituale dafür, was mir sehr gut gefällt, weil ich habe selber zwei Enkelkinder. Da macht man so kleine Kekse mit Symbolen, mit Sonne, Mond und vielleicht ein paar Tiersymbolen und sagt, jetzt darf man räuchern und schau her, jetzt überlege ich mir Geschichte zu diesen Keks zum Beispiel auch, und man isst die dann gemütlich in der Stube. Also das ist schon so ein bisschen so ein Auftakt. Also weniger jetzt die Thematik vorzustellen, jetzt da sind die Rauhnächte und die müssen von da bis da und das muss so passieren. Also diesen Zwang würde ich niemandem auferlegen, weil Räuchern etwas damit zu tun auch hat, dass man es gern machen sollte. Auch wenn Zeit ist. Also das Schlechteste ist, und da kommen wir nicht zum wichtigen, auch am 21. so einen wichtigen Punkt, das ist nachher dann der 24. zu Weihnachten. Und ich sage immer, bitte am 24. nicht schnell einmal räuchern zwischen einem Gebet und ich sage einmal den Gansl oder den Brotwürstel, immer noch was es gibt, sondern ganz bewusst sich Zeit zu nehmen. Überhaupt, wenn dann Kinder da sind. Also wenn Kinder vorhanden sind, bitte Zeit lassen. Sich im Kreis aufzustellen, ein Gebet zum Beispiel sprechen, steht in meinem Buch drin, oder man kann ein normales Vaterunser beten, wie man möchte. Man kann auch ein Lied singen. Und dann geht man mit den Kindern durchs Haus. Man muss nicht im Keller anfangen, man muss nicht am Dachboden anfangen, wie er will. Also das sollte sehr frei sein. Wichtig ist aber für mich auch, wenn man räuchert, den Kindern diese Kohle anzünden lassen, natürlich unter Aufsicht, dass mit Begeisterung dabei sind und dann auch den Kindern zu ermöglichen, dass sie sehr wohl den Weihrauch zum Beispiel auflegen. Und es gibt immer so Weihrauchbesteck, so Gabel, dass man den Weihrauch wieder runterschert und dann wieder einen frischen auftut. Weil der größte Fehler beim Räuchern, beim Weihrauch, da kommen wir nachher dann dazu, ich habe gehört, es gibt dann eh noch ein paar Tipps, die werde ich nachher dann sagen, weil wir machen gerade beim Weihrauch einige Fehler. Und dann geht man durchs Haus und schließt nachher dann wiederum mit einem Gebet, mit ein paar guten Gedanken ab. Und vielleicht auch gute Gedanken vorauszuschicken. Oder auch, ich denke mal, wenn es sein soll an diesem Tag, es passiert so viel übers Jahr, dann kann man das auch äußern und vielleicht etwas nicht zugepasst hat. Wenn man wirklich Abschied nehmen möchte, dann sollte man das zwischen 20. und 21. machen. Das heißt, wenn uns übers Jahr sehr viel belastet hat und vielleicht ein Todesfall war, kann ja auch passieren, dann würde ich das schon zwischen 20. und 21. nachher dann vollziehen, dass ich die Belastung nicht nachher dann zu Weihnachten habe. Weihnachten sollte ja was Fröhliches, sollte eine sehr besinnliche Zeit sein. Und dann würde ich sagen, 31. so ein Highlight. Da kann schon eine Feuerstelle sein, wenn man die Möglichkeit hat. Es gibt ja heutzutage schon Feuerstellen, die man ja aufstellen kann. Und da kann ich dann schon sehr sogar bewusst mit sehr viel Sachen da reingehen. Da kann ich auch Kräuter hineinwerfen, da kann ich so wie bei Beifuß, da kann ich Salbei, da kann ich so richtig mich ja, hineinsteigern und sagen, okay, das war das alte Jahr. Und das Wichtigste ist für mich da das neue Jahr. Das neue Jahr begrüßen, das neue Jahr sagen, ja, jetzt zum Beispiel, was ich sehr gerne habe, ist Thymian. Also das ist mein Duft so ein bisschen, das ist diese Wärme, die sagen, da gebe ich wirklich viel Thymian in die Feuerstelle hinein, stelle mich hin, atme so richtig ein und sage, ich freue mich schon auf das neue Jahr. Weil wenn ich zum Beispiel am 20. oder 21. schon geräuchert habe und die schlechten Sachen vielleicht so ein bisschen abgegeben habe, wo ich mir gedacht habe, naja, das war nicht so im Jahr und dann bin ich frei für was Neues und dann kann ich mich wirklich so auf das neue Jahr richtig freuen, richtig einstimmen. Gerade in diesem Jahr mit Corona ist das natürlich eher eine besondere Herausforderung, das wissen wir alle miteinander. Aber ich weiß es, 2021 wird besser. Und wenn ich regelmäßig räuchere, tue ich desinfizieren in meinen Räumen. Das heißt, ich habe sicher weniger Bakterien und das kann ich vorausschicken. Und dann haben wir natürlich noch den 6. Jänner. Der 6. Jänner würde wirklich dazu nützen, drei Königstag, dass ich so diesen Haussegen praktisch erbitte und sage, ja, bitte lieber Gott, schenke uns bitte unseren Segen und diesen Segen kann man nachher dann ganz bewusst, und da fällt mir ein Harz ganz besonders ein, das ist das Fichtenharz. Ich grundsätzlich, wenn ich spazieren gehe im Wald, Fichtenharz finde ich fast auf jedem Baum und da kann ich mir schon ein bisschen was mit einem Taschenmesser herunterkratzen, da wird auch kein Förster was sagen. Man braucht ja nicht viel dazu und vielleicht überlege ich mir das unter dem Jahr einmal, dass ich sowas runterkratze und trocknen lasse und dann genau dieses Fichtenharz, das man selber vom Baum gekratzt habe, das nachher dann in die Räucherschale gebe und bitte um Gottes Segen. Das ist sowieso so diese Rauhnächte, wie gesagt, bitte nicht, es gibt viele Fachbücher, es gibt viele Bücher, wo das ganz genau beschrieben wird, kann man auch lesen. Aber ich würde jetzt mich nicht dazu versteifen und vor allem da jetzt muss ich. Es ist wichtig, es zu tun. Ich kenne sehr viele Gäste, die was kommen mit meinem Buch und sagen, Herr Keinsdorfer, Ihr Buch habe ich schon gelesen, ich habe auch andere Bücher gelesen. Und dann sage ich, nun wann dann zu räuchern? Dann stehen sie da, naja, eigentlich ja, tun. Man kann auch nichts falsch machen. Wir haben dann eh noch ein paar Tipps dazu. Wie gesagt, also wichtig ist, das zu tun.
Super, danke. Also ich habe jetzt gerade gemerkt, wie der Funke überspringt, das Strahlen in ihren Augen oder in deinen Augen. Das war jetzt gerade wunderbar, die Begeisterung, die da einfach auch da ist, wenn es um diese Rituale und um das Jahresende und um das neue Jahr geht. Wir haben jetzt schon ganz viel gehört, wie sowas praktisch funktionieren kann, jetzt im Kontext der Rauhnächte. Mich würde es aber wirklich ganz konkret nochmal runtergebrochen auf ein einzelnes Räucherritual interessieren. Was brauche ich dazu? Wie funktioniert das Ganze?
Nehmen wir was Praktisches her. Zum Beispiel, wenn ich das Thema loslassen. Das Thema loslassen, denke ich mal, betrifft irgendwann in jedem. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist die Möglichkeit, dass ich sage, ich räuchere und schaue, dass ich einen guten Duft bekomme, einfach nur mit einem Teelicht, mit einem Gitter, da gibt es eigene Schalen und gebe da meine Räucherstoffe drauf. Da habe ich auch natürlich diesen Duft, die Botenstoffe aus dem Raum, tut mir seelisch sehr gut, ist natürlich auch für die Psyche was sehr Gutes. Aber wenn ich so ein richtiges Räucherritual machen möchte, brauche ich eine Schale, einen Sand dazu, dass die Schale nicht zu heiß wird. Dann eine Kohle. Diese Kohle gibt es überall zum Kaufen grundsätzlich auch. Bei der Kohle beim Kauf ein bisschen aufpassen, weil wenn ich die Kohle kaufe, dann drücke ich diese Kohle einmal. Da gibt es einen Durchmesser zwischen 25 und 40 mm, je nach Länge, was ich räuchern möchte. Aber diese Kohle mal probieren, gescheit drücken, weil wenn sie zerbröselt schon, dann ist das also eine alte Kohle. Die hat dann wenig Sabette drinnen und die brennt dann schwer. Das heißt also schauen, dass es eine relativ frische Kohle ist. Und dann braucht man zu dieser Kohle noch dazu eventuell eine Zange. Man muss nicht, aber man kann. Und nachher dann so gibt es so kleine Rechen, wo man nachher dann die Räucherstoffe wieder runtergibt. Das ist eigentlich. Das heißt also, ich mache eines. Wenn ich zum Beispiel so ein Ritual mache, loslassen, dann ziehe ich mir ein sehr bequemes Gewand an. Gibt den Sand, meistens sind das mehrere Portionen, das heißt, also gebe ein bisschen Sand hinein und in die Schale, dann zünde ich die Kohle an. Wichtig ist, wenn ich die Kohle anzünde, die kann ich sogar in der Hand halten, passiert nichts, aber wenn man eine Zange hat, nimmt man eine Zange, dann wird man nicht schwarz, zündet diese an. Wichtig ist, dass die dann weiß wird, das heißt, man muss ungefähr so circa 3-4 Minuten dauern, dass sie durchglüht, dass das Salbette heraus ist. Das riecht man auch sofort, weil dann wird es neutral, dann hat es einen Geruch bei der Kohle. Und dann kann ich hergehen und kann mir überlegen, was nehme ich zum Beispiel für eine Kräuter. Das ist auch wieder sehr unterschiedlich, ja, nach dem, was ich machen möchte. Zum Beispiel zum Thema Loslassen ist nach wie vor noch gutes Harz, ist der Salbei, ist Thymian, Wacholder. Da kann ich aber auch Mischungen für mich selber zusammenmischen. Also zu den Mischungen soll nachher dann noch was dazu. Die lege ich dann auf die Kohle ab. Was mache ich? Ich stelle mir über das Gefäß, nehme den Rauch auf. Das heißt, ich habe so ein Ritual, wo ich mit meinen Händen praktisch diesen Rauch einfange, zu mir hole und nachher dann abstreife. Und wenn man loslassen möchte und vielleicht dann noch Gedanken hat, dann kann man natürlich diese Gedanken auch auf ein kleines Blatt Papier schreiben. Und das dann über die Kohle nachher dann verbrennen lassen. Das heißt, dass diese Gedanken auch weg sind, frei werden. Und wenn ich es dann so richtig, wenn ich richtig loslassen möchte, dann geht noch eines. Man kann zum Beispiel nachher dann noch diesen Ritual, das sollte in einer ruhigen Umgebung passieren, kann ich noch hergehen und kann sagen, okay, jetzt gehe ich noch unter die Dusche mit einem Salzpeeling und dann öle ich mich vielleicht noch ein bisschen ein. Und dann zur Ruhe kommen. Wichtig ist immer, das alles in Ruhe zu machen. Wirklich zu schauen, dass ich nicht gestört werde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch Zeit habe. Räuchern funktioniert nicht zwischen Tür und Angel ganz schnell. Ich kann es schon machen, aber dann hat das einen anderen Zweck. Wenn ich das mache, dann kann ich so, okay, ich möchte den Raum schnell mal desinfizieren. Dann kann ich schnell mal durch den Raum gehen. Das ist überhaupt keine Frage. Das mache ich ab und zu bei uns im Kurhaus mit Weihrauch oder mit Salbei. Aber das hat einen anderen Anspruch dann. Wenn ich einen Anspruch habe, ein richtiges Ritual zu machen, dann sollte ich mir die Zeit nehmen. Und wie gesagt, Schale, Sand, Kohle und eventuell eine Zange, so einen Rechen. Und man kann eine Feder verwenden, man muss nicht. Also ich war einmal auf einer Alm. Da hat der Altbauer mit 90 Jahren geräuchert und der hat Zeitung genommen. Ich würde nicht ganz nehmen, so jetzt haben wir eine Zeitung. Aber wie gesagt, eine Feder ist auch nützlich. Ich verwende Federn zum Beispiel hauptsächlich vom Truthahn. weil ich sage jetzt einmal, eine Art der Feder und so weiter ist für mich ethisch auch, wer weiß, wo die herkommt und so weiter. Also es genügt euch eine Truthahnfeder.
Danke auch für diese schöne Anleitung des Rituals zum Loslassen. Für die Hörerinnen und Hörer im Hintergrund, im Kurhaus wird gerade renoviert, also wenn man da ein bisschen die Flex manchmal hört, dann kommt es einfach daher. Bei dem Ritual zum Loslassen hast du jetzt verschiedene Kräuter und Duftstoffe schon erwähnt. Mich würde interessieren, was sind so die gängigsten Duftstoffe oder Räuchermaterialien, die man bei uns verwendet? Und ganz praktisch, was gehört in eine gute Räucherapotheke oder in einen guten Hausgarten alles hinein?
Ja, grundsätzlich, wir haben diese Harze schon angesprochen, das ist natürlich Weihrauch und Myrrhe. Weihrauch ist was Aufhellendes, also auch für die Psyche sehr was Gutes. Myrrhe ist etwas für den Tiefgang, das heißt also, wenn ich sage, okay, ich brauche da mehr Gedanken dazu, dann würde ich Myrrhe empfehlen. Natürlich vom Harz her Tannen- oder Fichtenharz, keine Frage. Was man auch so ernten kann, ist auch was sehr Auffällendes, ist angelehnt an den Weihrauch. Dann für mich, wie gesagt, Thymian ist ganz ein wichtiger Bestandteil, ist etwas sehr, sehr Wärmendes. Rosenblätter getrocknet ist etwas, was sehr viel Liebe mich umgibt, sehr ausgleichend wirkt. Dann würde ich auf alle Fälle noch empfehlen Salbei. Salbei, was sehr Reinigendes, sehr was stark Desinfizierendes. Reinigend noch mehr wirkt natürlich der Beifuß. Beim Beifuß sollte man aber ein bisschen vorsichtig sein, weil das sehr, sehr intensiv ist und natürlich auch raucht dementsprechend. Und ich bin schon des Öfteren wo hingekommen, wo es dann geheißen hat, Herr Kennelsdorf, da gehört jetzt, das ist ganz neu, das Haus, und da gehört jetzt richtig mal durchgeräuchert. Und dann sehe ich, dass da, weiß nicht, weiße Ledergarnitur dasteht, dann werde ich keinen Beifuß nehmen. Weil Beifuß einfach ja von der Konsistenz her hier einen Ruß entwickelt, was beim Salbei gar nicht ist. Also Salbei hat so viel ätherisches Öl, Salbei kann man auch inhalieren, also wichtiger Bestandteil. Und dann Alandwurzeln noch nehmen zum Beispiel. Man kann die Königskerze zum Beispiel, vor allem die Blüten, ist was sehr Aufrichtendes, Energiemäßiges, so ist einmal sehr was Gutes. Und vergessen sollte man auch nicht, und das ist zum Beispiel auch jetzt zu den Rauhnächten, sollte man so ein paar Blätter Misteln dazugeben. Also Misteln kennt ja jeder auf dem Baum. Ist ein wunderschönes Gewächs, also wenn man sich mit dem Mistel auseinandersetzt, therapeutisch eine Wahnsinnspflanze, kommt da immer mehr jetzt. Und wir wissen auch, Symbolik unter dem Mistel sich zu küssen, bedeutet ewige Treue. Also die Mistelblätter trocknen, also bitte nie für einen Tee verwenden, aber zum Räuchern ist das was sehr Optimales. Und ansonsten, was die Küche hergibt, also wir unterschätzen immer wieder die Küche. Ich zum Beispiel mit meiner Frau, unsere Begegnung, also meine Frau ist ja Buchhalterin und hat natürlich so mit Pflanzen in dem Sinn nicht so viel, obwohl sie eine sehr gute Köchin ist. Aber da haben wir einmal gesagt, du, wir machen miteinander eine Räuchermischung und ich habe so einen Räucherkoffer, wo diese Bestandteile alle drinnen sind. Lavendel darf man natürlich nicht vergessen, also ganz, ganz wichtig. Lavendel, gerade in der jetzigen Zeit, im Winter, bitte Lavendelöl oder Lavendelblüten in eine Schale, in ein Wasser, also Wasser reingeben, Öl oder Blüten dazu und das auf dem Heizkörper stellen. Also gerade in der jetzigen Zeit ist das ein Must-Have, also das muss man eigentlich machen. Warum? Das Wasser verdunstet, das heißt gerade die Luft ist trocken und der Lavendel hat eines, ein natürliches Penicillin. Und dieses Öl legt sich auf unsere Stimmbänder und Atemwege ab. Also das bildet sich da ab. Und das ist natürlich in der jetzigen Zeit ganz was Wichtiges. Also Lavendel bitte, auch ganz wichtig. Und der Rest in der Küche. Man kann sehr schnell, und das habe ich mit meiner Frau zum Beispiel gemacht, eine Weihnachtsräucherung, einen Weihnachtsduft machen. Es ist meistens eine Nelke vorhanden. Es ist meistens eine Vanille vorhanden. Kardamom ist meistens vorhanden, ein bisschen Zimt, ja, und dann ein bisschen Weihrauch dazu und man hat vielleicht eine Rose auch noch, wenn man wirklich hat ein paar Rosenblüten und man hat einen wunderbaren Duft für Weihnachten.
Vielleicht nur ein paar Worte zur Wirkung von Räucherstoffen, von Duftstoffen. Mhm. Du hast ja erwähnt, Salbei wirkt desinfizierend. Mhm. Wie wirken diese, also was sind die Auswirkungen auf mein persönliches Wohlbefinden, auf meine Psyche, auf meine Gesundheit.
Ja, man vielleicht auch das bewusst zu machen. Sehr viele Menschen gehen her und haben eine Duftlampe zum Beispiel, stellen die in einen Raum. Auch das macht mit uns etwas. Das heißt also, wenn ich in einen Raum zum Beispiel nehme her, Mandarine, Orange, Zitrone, dieses Zitrusartige, ist was sehr Auffällendes, Stimulierendes. Das bewirkt über das lymphische System praktisch, kommt das in unser, da werden Nerven angeregt, da werden Hormone ausgeschüttet, das heißt, das hat eine direkte Verbindung. Das dürfen wir nie vergessen, das ist dieses Riechen, dieses bewusste Riechen, haben wir teilweise schon verlernt. Das heißt, es geht alles automatisch, es läuft alles automatisch ab, aber wenn ich das nicht richtig trainiere, das, was wir konnten zum Beispiel aus Menschen auch, was wir jetzt zum Beispiel in der Corona, wieder diesen Covid, dass Hunde diese Krankheit riechen, das konnten wir Menschen auch, nur wir haben das verlernt. Das ist unsere Herausforderung und deshalb ist wichtig, wenn man mit Düften arbeitet und mit Pflanzen arbeitet, dass man das auch bewusst macht. Das heißt, wenn ich so eine Duftlampe aufstelle, dann hinsetzen, vielleicht eine gute Musik vielleicht dazu hören und das bewusst wahrnehmen. Man merkt dann so richtig, wie dieser Duft, wie ich ihn wahrnehme und was der mit mir macht. Und teilweise kommen dann Erinnerungen. Und man kann sich vorstellen, so 300 Düfte, die können wir jederzeit sofort unterscheiden. Und wir haben meistens Bilder sogar dazu und Gefühle dazu, die was wir in der Kindheit zum Beispiel auch schon gespeichert haben. Und so wirkt man auch. Diese Düfte sollte man nicht unterschätzen. Und wir haben eh schon gesprochen, dass diese zitrusartigen Düfte sind etwas Stimmungsauffällendes. Bis ich geglaubt habe, zum Beispiel Myrrhe ist etwas, was mich eher in den Gedanken praktisch in die Tiefe bringt. Salbei darf man nicht unterschätzen, jetzt nicht insofern, dass man sagt, okay, das ist was Desinfizierendes. Na, Salbei ist etwas für mich aus, für den Körper, etwas Verstärkendes, was Ausleitendes macht der Salbei. Zum Beispiel, wenn ich gerade jetzt im Frühjahr so eine Kur machen würde, jetzt nicht nur Salbei trinken, sondern Salbei auch räuchern, dass diese Entschlackung, das für meinen Körper ganz was Wichtiges ist. Dann nehmen wir her Weihrauch und die ganzen Harze wie Fichten und Tanne. Tanne ist ganz was Extremes Auffällendes, Fichte ist nicht ganz so stark wie Weihrauch. Und dann können wir nur einige in Wacholder. Also Wacholder hat eigentlich auch fast jeder in der Küche. Ein kleiner Tipp ist nur, wenn man die Wacholderbeeren, man kann natürlich die Nadeln auch verwenden, aber wenn man die Wacholderbeeren von der Küche verwendet, ein bisschen mörsern. Warum soll man die mörsern? Weil in diesem Wacholder sind Lufteinschlüsse und wenn ich das auf die Kohle auflege, dann kannst du gleich blub und der Wacholder springt mal raus. Der Wacholder ist natürlich auch etwas, was sehr stärkend ist, sehr kräftigend ist, aber gleichzeitig auch sehr stark desinfizierend ist. Wacholder verwendet man ja zum Beispiel auch jetzt bei Speisen. Wacholder ist etwas, auch wenn ich ihn räuchere, was für meinen Magen sehr was Gutes ist. Das heißt, regt die Verdauung an. Jetzt nicht nur durchs Einnehmen, auch durchs Räuchern passieren diese Informationen. Quendel zum Beispiel ist sehr ähnlich wie Thymian, was Wärmendes, auch ganz Wichtiges. Mariengras kann man verwenden, auch zum Beispiel. Ich sage halt immer wieder, das, was in meinem Garten wächst und das, was besonders gut wächst, das ist meistens auch, das sind die Kräuter, die ich brauche. Und die Kräuter sind ja in Fachbüchern sehr gut beschrieben und man kann davon ausgehen, so wie sie beschrieben sind in der Wirkung, sind sie auch in der Wirkung, wenn man sie einatmet. Das heißt also, jetzt nicht nur, dass ich Kräuter auf die Haut auftrage oder direkt einnehme über den Tee, nein, die Kräuter haben sehr wohl auch fast dieselbe Wirkung, wenn ich sie praktisch direkt über Rauch praktisch einatme, habe ich die Wirkung auch. Die Mariendisteln zum Beispiel, weiß man, Mariendisteln hat eine sehr gute Anregung für die Leber zum Regenerieren. Das kann ich natürlich in Teeform einnehmen, aber wenn ich räuchere, weiß man es auch, wirkt es genauso. Wenn ich mir nicht genau Bescheid weiß, dann einfach so ein Kräuterbuch hernehmen und mal kurz einlesen. Der Vorteil ist ja beim Räuchern der, dass unsere Nase, unser Sinne sogar Nase, sofort sagt, nein, passt nicht oder nein, mag ich nicht. Also wir kennen ja so gegenüber zum Beispiel auch, es gibt das Sprichwort, den kann ich nicht riechen. Das ist genau das. Wenn etwas nicht passt, auch in der Dosis, dann kann ich das nicht riechen. Und damit soll ich sowieso von Haus aus, nein, es passt für mich nicht.
Guter Hinweis, das mit dem Nicht-Riechen, das macht es dann, glaube ich, im Selber-Tun dann sehr einfach, sozusagen, weil wenn man was nicht riechen kann, dann lässt man es am besten bleiben. In meiner Familie war es üblich, dass, oder ist es nach wie vor üblich, dass wir Männer die Hausräucherungen an den Festtagen übernehmen und übernahmen haben. Also denkt da auch zurück an meinen Vater, an meinen Großvater, jetzt an mich. Heutzutage erlebe ich aber ganz viel, dass gerade beim Räuchern oder auch bei Kräuterpädagogik, Pflanzen, dass das so eine weibliche Domäne geworden ist. Was würdest du sagen? Ist Räuchern Frauen- oder Männersache?
Also es ist für beide etwas Gutes, etwas Wohltuendes. Ich denke mal, wie du das Thema angesprochen hast, es ist immer mehr die weibliche Rolle. Natürlich, die Sensorik bei Frauen ist für mich eindeutig sensibler wie bei Männern. Bei Männern habe ich ab und zu den Eindruck, wenn es um Düfte geht oder vor allem ums Räuchern geht, so im Stammhirn oder im Urhirn hinten drinnen, so Feuer, Rauch, Flucht. Also, und ich denke mal, gerade wenn sie aus Bastionen oder aus Gebieten männerisch zurückziehen und diese Leere wird dann vielleicht aufgefüllt und in dem Fall von den Frauen, dass sie das dann wahrnehmen. Und was Kräuter betrifft, ist für mich schon eines klar, dass natürlich in der Vergangenheit die größte große Rolle gespielt haben, dort Kräuter genauer verifiziert worden sind, untersucht worden sind, niedergeschrieben worden, das war eine Männerdomäne, keine Frage. Und aber natürlich, die Frauen haben dann über die Küche, über das Kochen eine gewisse Tradition mit übernommen, das Wissen auch mit übernommen und haben das nachher dann weitergetragen. Ich denke mal, diese Sensorik der Frauen, die Sensible, spürt dann natürlich schon Hand in Hand, würde aber jeden Mann wirklich darum bitten, das Räuchern wieder auch aufzunehmen, wenn es geht, mit der Frau, weil eines muss uns schon bewusst sein, in einem Haushalt gemeinsam kann es nur funktionieren miteinander und vor allem was Düfte betrifft. Weil wenn mein Gegenüber etwas nicht riechen kann, wie wir zuerst schon gesprochen haben, dann kann es nicht funktionieren. Das heißt also, es funktioniert am besten miteinander und wenn man vielleicht mit Kindern gesegnet ist im Haushalt, dann kann ich nur jedem Papa empfehlen, dieses Strahlen, dieses Leuchten der Kinder wahrzunehmen, wenn der Papa räuchert.
Das nehme ich mir jetzt auch privat als Anregung mit für die nächsten und für die kommenden Tage. Also ich habe selber zwei Kinder. Ich glaube, das wird ganz spannend mit 3 und 6 Jahren. Also
optimal.
Die können das auf jeden Fall, dass da Weihrauch oder andere Duftstoffe drauflegen auf die Kohle. In der Männerarbeit, wie sie wir machen, haben wir sehr viele Männergruppen. Was würdest du einer Männergruppe empfehlen, wenn sie die mit dem Räuchern beschäftigen, beginnen möchte, wie damit starten?
Auf alle Fälle mal einfach tun und bitte nicht den Fehler machen, was die katholische Kirche über Jahrtausende gemacht hat, den Weihrauch so lange auf der Kohle liegen zu lassen, dass er stinken anfällt und die Ministranten anfallen. Also meine Begegnung war ja als Ministrant, ich war leider nur sehr kurz Ministrant, aber da war ein großer Fehler, war immer, und vielleicht auch bei Begegnung mit Räuchern war, dass ich die ehrenvolle Aufgabe gehabt habe, die Kohle zu entzünden in der Sakristei. Was ist in der Sakristei? Dort ist kalt und feucht. Was war mit der Kohle? Die ist einfach so dort gelegen in einem Plastiksackl, das was offen war. Das ist schon mal praktisch so eine Art Räuchersünde, wenn man Sünden so bezeichnen kann. Ein großer Fehler, weil natürlich der Salbe verflüchtigt sich, die Kohle wird feucht, kann man nicht gescheit entzünden. So, ich habe das mit den Streichhölzern nicht geschafft, bin dann rausgegangen zu einer Osterkerze und habe mir dort erlaubt, dort die Kohle zu entzünden. Und wie sie gerade zum Brennen anfangen, ist der Priester von hinten gekommen, hat mir eine Dachl gegeben, dass mir die Kohle runtergefallen ist. Ich habe sie gerade noch erwischt nachher dann. Im Nachhinein war das sehr lustig, im Nachhinein betrachtet, wenn da hinter dieser Kohle nachgerannt, habe es geschnappt, dann war es aber schon heiß auch, gell? Ja, und dann passiert natürlich eines, du gibst die Kohle dann ins Gefäß. Der Priester, was macht er? Der gibt dann seine Scheiferl, aber nicht nur eins, sondern mehrere Weihrauch-Scheiferl da drauf. Und dann kommt der Deckel wieder drauf, dann wird geschwenkt wie wild und die Kohle bleibt da drin. Was passiert? Die wird schwarz, fängt zu bestecken an, deine Leute wird schlecht. Das heißt, da gibt es ein Besteck dazu, man kratzt das vorher runter, bevor es so richtig schwarz und stinkend wird, und gibt wieder einen Weihrauch drauf. Für alle Männer, die was in Zukunft mit Kohle und Weihrauch räuchern, nicht so lange den Weihrauch oben lassen, bitte. Wirklich, dieses da gibt es ein Messingrechen, gibt es da runter rechtzeitig. Lieber weniger raufgeben, dafür öfters wechseln. Da habe ich fast einen Stress dabei. Das heißt, Weihrauch rauf, ein paar Mal schwenken oder wenn ich mit meinem Räuchergefäß durchs Haus gehe, die Schale wieder hinstelle und sage zum Kind, komm runter wieder, wir tun wieder was Frisches drauf und gehe mir Runde. Das ist mein Tipp. Es ist nicht notwendig, dass das schlecht riecht. Ein Weihrauch grundsätzlich riecht sehr gut.
Danke für diese Anekdote aus der Kindheit. So ganz konkret mit dem Weihrauch, das war mir auch nicht bewusst, dass man den immer wieder runtergeben soll. Wir sind jetzt auch schon langsam am Ende. Abschließend vielleicht noch die Frage, gibt es noch etwas, das du den Hörerinnen und Hörern des Podcasts mit auf den Weg geben möchtest?
Vielleicht diesen einen Satz, der Duft des Räucherns soll euer Herz erfreuen. Das ist vielleicht der Abschluss.
Dann bedanke ich mich für dieses Interview und ich wünsche auch dir, dass in den kommenden Tagen der Duft des Räucherns dein Herz erfreut. Danke.
Danke, danke auch an dich.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.